Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hardbody Radio. Mein Name ist Pierre Lameli und heute bei uns in der Sendung ist der Jürgen Stickelbrock.
Hi Pierre.
Ja, wir haben heute mal kein so spaßiges Thema, wie wir es gewohnt sind in unseren Unterhaltungen, sondern eher ernstes Thema. Ihr habt es alle gelesen, der Nasser, 47 Jahre alt, ist leider verstorben. Sehr überraschend für die einen, für die anderen, ja, logische Folge vielleicht, aber können wir ja später nochmal drüber sprechen. Jürgen, du bist das wandelnde Bodybuilding-Lexikon, sage ich immer. Wann hast du Nasser zum ersten Mal getroffen?
Ja, getroffen und bewusst wahrgenommen sind verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, so richtig wahrgenommen hat man ihn ja erst, nachdem er sich ja hundertprozentig aufs Bodybuilding konzentriert hat. Er galt ja immer als großes Talent, auch schon während seiner Studienzeit. Er hat ja hier in Stuttgart studiert. Hm. Und dann hat er dann doch, statt seinem Studienberuf nachzugehen, ich glaube, der hat Soziologie gemacht, Politikwissenschaften, noch irgendwie was.
Also Geschichte, glaube ich.
Muss man dabei sagen. Und er hat sich dann aufs Profi-Bodybuilding konzentriert und war ja dann eine unglaublich gewaltige Erscheinung. Ganz spektakulär, ja, sein Profi-Grand Prix hier in Duisburg. Da hat er dann nahezu alles weggewalzt. Da war er nicht ganz hart, muss man einfach sagen, aber da sahen ja alle anderen aus wie Kinder neben.
Welches Jahr war das?
Muss gewesen sein in der Zeit, wo ich ihn persönlich auch zum Mr. Olympia gemacht hätte, anstelle von Dorian Yates. Ich bilde ihn mir ein, Ende der 90er. Ich habe es ja genaue Jahr aktuell jetzt nicht gerade im Kopf. Könnte ich jetzt nachgucken, aber du hattest vor kurzem mal so ein Ding über ihn geschrieben auch. Das muss in dem Jahr gewesen sein.
Ja, das war Tuesday Time Travel. Das müsste 1997 gewesen sein. Das war, glaube ich, sein Peak. Der war Profi gewesen seit 1990, aber auch so richtig entdeckt hat man ihn so ab 1994. Da ist er dann das erste Mal aber auch auf den...
Meines Wissens nach seiner Zeit auch ganz, ganz viel. Damals auch der Bernd Beiderbeck ihm bei der Vorbereitung geholfen. Das habe ich jedenfalls damals mal vernommen. Der Bernd hat ja viele Leute so aus dem Hintergrund heraus unterstützt, sowohl oftmals auch finanziell. Das hat ja fast die ganze Profi-Elite bei ihm auch eine ganze Zeit lang gewohnt und alles. War da immer
auch, das ist ja auch nett.
Eine Türe für die Jungs, wenn sie was hatten. Und dann hat er ja den großen Sprung gemacht, wie er auf Anhieb ja dann gleich in die Top-Ränge rein katapultiert ist bei den Profis. Und wie gesagt, war ja der Einzige, neben dem Dorian jetzt klein aussah.
Ja, das Thema Dorian und Nasser ist nochmal ein eigenes Kapitel, zu dem können wir ja dann nochmal kommen. Wie gesagt, 1994 hat man das erste Mal so Notiz von ihm genommen, siebter Platz bei Mr. Olympia rausgesprungen und dann 95 hier sein Sieg bei der Night of Champions. Da hat er einen gewaltigen Sprung auf einmal gemacht, sah aus wie ein ganz anderer Mensch. In der Flex stand immer, wenn ihn die Interviewer gefragt haben, hier, was hast du gemacht? Dann hat er gesagt, naja, sagt allen, Nasser hat das Geheimnis entdeckt.
Ja.
Weißt du, was das Geheimnis war?
Entdeckt, haben ja hundert andere auch entdeckt.
Ja, ich denke mal, der war einer von denen, wenn man von Masse trennt in den 90ern spricht, dann ist eigentlich er mehr das Aushängeschild dafür gewesen als Dorian Yates.
Jein, also Dorian war ja einfach ein anderer, also der stammt ja von einem anderen Planeten. Dorian ist ja gern Homo sapiens, das muss man einfach mal so sehen. Wer den wirklich das Glück hatte, ihn mal wirklich live und in Wettkampfform zu erleben, da war die ganze Zell- und Gewebestruktur irgendetwas Außerirdisches, weil ich habe noch nie einen Menschen mit einer dermaßen wirklich granitharten äußeren Erscheinung gesehen. Nicht jetzt nur diese dünne Haut, die ja nur man letztendlich auch haben muss in der Definition, die ganze Gewebestruktur. Also Dorian sah so einer aus, wo man sich so gedacht hat, wenn du den Haus guckt, dann haben wir eine Hand. Das war mit bloßer Hand nicht tun, da tut nur weh. War so unglaublich beeindruckend. Also mich hat selten ein Bodybuilder so beeindruckt, zumal ich bis zu dem Zeitpunkt gar kein Fan von ihm war. Bis man ihn mal live gesehen hat, dann konnte man dann auch seine Siege verstehen. Aber in der Tat, dieser damalige Trend, es ging ja dann irgendwo darum, dass Dorian da einen neuen Trend einfach gesetzt hatte, indem er, in meinen Augen, zu Unrecht den Flex wiedergeschlagen hat.
1993.
Und das war natürlich derjenige, der als Einzelner in der Lage war, den Yates mit seinen eigenen Waffen schlagen zu können. Und er hätte sogar einmal durchaus auch einen Sieg zugesprochen bekommen. In meinen Augen jedenfalls. Es deckt sich übrigens mit der Aussage, die du seinerzeit auch geschrieben hast, vor gar nicht so langer Zeit noch, Das war schon unglaublich beeindruckend und Brocken. Zumal ich fand, der hatte auch noch einigermaßen Linie dabei. Der mag zwar keine Westenteile gehabt haben, aber dafür hatte er halt unglaublich breite Schultern. Ich fand die Proportionen fand ich überhaupt ganz gut vom Nasser. Also da ist nicht der Trend, wie man ja heute vielfach sieht, dass wir nur noch aus der Mittelpartie bestehen.
Ja, das stimmt. Denkst du, es ist auch ein bisschen so ein Fluch, wenn man der zweitbeste Bodybuilder seiner Zeit ist?
Ja, ich glaube, mit dem Titel leben viele. Ich will da gar nicht so furchtbar vorgreifen, weil in der Tat vieles davon, ich sage das jetzt ganz gerne auch am Telefon, bei mir mit dem Buch Nummer 2 auftaucht, aber wo es dann um die Geschichte vom Bodybuilding gibt in Deutschland und eben auch im Internationalen über 30 Jahre betrachtet. Aber in der Tat, beim Nasser schon die Geschichten, dass man so der ewige Zweite oder dann da eben der Zweite hinter so einem Ausnahmeathleten ist, aber da gibt es sicherlich eine andere. Was mich dann immer ein Stück weit ärgert, ist dann manchmal, dass man dann irgendwie meint, dass der Nasser El-Sabbati jetzt so unglaublich massiv und massig gewesen wäre, weil der so unheimlich viel mehr Schindluder mit seiner Gesundheit angeblich betrieben hat wie andere. Und sowas ärgert mich dann. Der Nasser hat im Prinzip mit Sicherheit nicht viel anders gemacht wie alle anderen auch, nur der ist ja nur mit einer ganz anderen Knochenstruktur gesehen. Mhm. Wenn man sich so nicht kennt, den Flex Wiener, wie er noch gerade taufrisch aus Amerika rüberkam, mal kurz hier beim Benno Dahmen damals auf dem Interview, da hatte er noch so Flex in den Haarschopf hinein gefräst gehabt. Entschuldigung, das war ein Würstchen. Der stand vor mir, ne? Ich weiß nicht, was er gewogen hat. Wir haben zusammen trainiert. Das sah nicht aus wie der kommende Top-Profi und der deutsche Top-Amateur. Ne? Das war gar nichts. Wenn er Pulli anhatte, hätte ihn auch für einen Fußballspieler halten können. Und der Nasser, der hatte einfach breite Schlüsselbeine, einen wuchtigen Knochenbau. Das ist so ein bisschen wie mit Markus Rühl auch. Ich glaube, der Markus Rühl, der hat bei der Einschulung mehr Muskeln gehabt wie so manch einer nach 5 Jahren Training.
Der Nasser hat auch mal in einem Interview gesagt, wenn man einen Windhund vollpumpt mit Dopingmitteln, dann wird auch nie ein Rottweiler draus.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich ärgere mich dann maßlos, wenn ich jetzt schon da so Kommentare lesen muss. Ja, kein Wunder bei dem, was der getrieben hat. Also, liebe Leute, Profi-Bodybuilding, wissen wir alle, ist bestimmt kein Gesundheitssport und keine Wellness-Oase. Und vielleicht macht der andere ein bisschen mehr als oder weniger der andere. Mhm. Und wenn es denn einen von Jungs dann böse erwischt, dann hat ihn böse erwischt, dann tut mir das persönlich unglaublich leid, denn da hat sich jemand in sein, ich sag mal, Kunstwerk Bodybuilding eben verrannt und hat die Kurve nicht gekriegt, so wie man so manchen Künstler zwangsernähren muss, bevor der mit seinem Bild fertig ist. Das ist so eine Art Manie, in die man sich verrennen kann. Aber bitteschön, das hat nichts damit zu tun, dass er da jetzt der ist, der 10-mal mehr gemacht hat wie andere. Und abgesehen davon gehört sowas einfach nicht in die Öffentlichkeit. Wenn wir meinen, wir haben ein Problem in diesem Sport, dann sollen wir das bitteschön in unserem persönlichen Kreis behandeln und müssen nicht im Internet groß reinhauen bei Facebook. Ja, kein Wunder bei dem, was der gemacht hat. Das finden wir nicht bei der Leichtathletik, das finden wir nicht beim Fußball, das finden wir nirgendwo. Und glaubt man, auch die haben ihre Leichen im Keller, aber die lassen sie da, wo sie hingehören, nämlich im Keller.
Das stimmt.
Und schleppen sie nicht an der Öffentlichkeit und hacken auf so einen grandiosen Sportler posthum auch noch herum. Das ärgert mich einfach.
Mhm. Du hast ja jetzt diverse Profi-Grand Prix auch moderiert, an denen er auch teilgenommen hat. Ja. Hattest du Backstage irgendwie dann so Kontakt mit ihm? Was kann man über den Menschen Nasser sagen?
Kann man eine Entwicklung sehen. Er war zum einen war ein blitzgescheiter Mensch. Wenn man mal die Ruhe hatte, und man hat bei so einem Wettkampf natürlich relativ wenig Ruhe, konnte man mit ihm auch über Dinge unterhalten, die eben nicht Bodybuilding und Handeln waren. Darüber hinaus war er ehrlich so die Art und Weise, seine Art und Weise, Nahrungsmittel zu verteilen. Wir hatten einen Duisburg auf dem Grand Prix damals Backstage. Da hat er wohl gemeint, ein bisschen wenig geladen zu haben. Und da hat er angefangen, Bananen zu mampfen. Die hat er wohl auch furchtbar gern gemocht. Und dann ist er dann sowohl während des ganzen Wettkampfs als auch hinterher wirklich alles, was er finden konnte, was gelb und schälen konnte, das war hinterher fällig. Ich habe sie nicht gezählt, aber es müssen bestimmt 100 Bananen gewesen sein, die er gefuttert hat. Ne? Ja, also unglaublich. Also es war eine unglaubliche Menge. Er ging wirklich nur durch. Wir haben früher in NRW, machen wir heute teilweise auch bei den Landesmeisterschaften, so eine Marktstiege Bananen dann immer dahin hingestellt. Ne? Und er ging mal nur noch rein und dann ging er hinterher abends auf dem Bankett auch noch rum mit einer Aldi-Tüte und hat sich alle, die auf dem Tisch so drapiert waren als Deko, die hat er sich noch eine Tüte reingetan für abends. Da war so eine Grand Prix-Serie, wo glaube ich dann am nächsten Tag in Belgien oder sonst wo noch ein Wettkampf war und da wollte er eben noch ausreichend für laden. Also ich habe selten einen Menschen so viel Nahrungsmittelberge vertilgen sehen. Ich glaube, der Einzige, den noch toppen konnte, war der dicke Manfred Nährlinger. Der hat es noch mehr geschafft und noch einige Liter Weizen mir dazu.
Oh, noch zusätzlich zum Laden.
Ja, das ist so, die Wichtigen sind ja da etwas hemdsärmeliger als die Bodybuilder.
Hattest du den Nasser auch schon so, bevor er so seinen Durchbruch hat, kennenlernen können? So als Backstage-Athleten nenne ich es jetzt mal?
So eigentlich weniger, weil das war ja nur die Sache, er war ja nur im Stuttgarter Raum aktiv, eigentlich eher, und man hat ihn dann sonst nur so mitbekommen, eben dann wirklich bei den Wettkämpfen selber, und bei den Wettkämpfen selber ist eine etwas angespannte Stimmung, und gerade wenn man auch zu den Top-Favoriten gehört. Ich weiß, das eine Jahr war, glaube ich, das war auch der Markus Rühl, sein Debüt seiner Zeit, wo auch der Nasser mit dabei war, und da war er schon ziemlich angespannt, weil er hat einen halben Respekt auch vor unserem Markus, weil das auch so einer war, der kam rein.
Zu Recht auch. Das ist ja einer, der ihn massenmäßig dann auch überholt hat.
Da war der Markus ja noch taufrisch im Geschäft. Ich kann mich noch genau an die Szene erinnern, wie der Markus rauskam im Line-Up, sah eine kurze Zeit lang aus, wie einer, der wirklich ganz vorne mitspielen hätte können. Und dann guckte er so nach links und nach rechts, und dann passiert ihm das, was schon so manche an einem Bodybuilder passiert ist. Dann sah er auch den Nasser neben sich. Und ich glaube, die waren beide gleichermaßen voneinander beeindruckt. Nur mit dem Unterschied, dass es Markus dann auch gleich auf die Psyche geschlagen ist. Der fing an, richtig nervös zu werden, konnte man das förmlich sehen. Und dann lief der förmlich voll mit Wasser. Das ist auch so eine Reaktion, wenn der Körper so eine Panikreaktion im Kopf mit sich zieht, dann kann man förmlich sehen, wie seiner zuläuft. War eine ganz interessante Sache. Zumal die beiden sich vom Körpervolumen her nicht viel schenken. Ne?
Ja. Dieses Duell hat jetzt leider sein Ende gefunden.
Das ist ein trauriger Umstand, wobei ich dann immer sage, ich mutmaße nicht darüber, weshalb und wieso so einer letzten Saison so gestorben ist, sondern ich halte sein Andenken in Ehren und erinnere mich sehr, sehr gerne an die spektakulären sportlichen Leistungen von jemandem und nicht an das, was man ihm vielleicht irgendwie negativ anlasten könnte. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Da soll man sich in vereinsintern, wenn ein Sport eine Doping-Problematik oder anderes hat, wir haben ja zweifelsfrei im Bodybuilding, dann gehört das intern im Funktionärs- und Sportlerkreise behandelt, diskutiert, ausgetragen, behoben im Idealfall, aber es gehört nicht an die Öffentlichkeit gezerrt. Ich finde, da tut man einem Sportler und seiner sportlichen Leistung sehr, sehr Unrecht mit.
Denkst du?
Ich frage mich genauso, wenn man einen Boris Becker daran misst, ob er dumm ist oder nicht dumm ist. Der mag von mir nicht die hellste Kerze am Leuchter sein, bitteschön, aber war ein grandioser Tennisspieler. Und an seiner, der als Tennisspieler, also aufgetreten als Tennisspieler, ist er in die Öffentlichkeit treffen. Als Sportler war er draußen, der wollte ja gerne Nobelpreis gewinnen, bitteschön. Also messe ich den Sportler an seinen sportlichen Leistungen. Und das tue ich an Bodybuilder auch.
Denkst du, dem seine Karriere ist unvollendet gewesen, also jetzt Nassers Karriere, nicht Boris Karriere, dass er nicht Mr. Olympia geworden ist, oder war das schon das höchste der Gefühle, dass er Zweiter geworden ist?
Ja, ich sag mal, Nassers Karriere unvollendet oder vollendet. Wir haben ja viele Leute erlebt, die sich an irgendeinem herausragenden Sportler der Endstelle quasi aufgerieben haben. Und dann kommt man einfach nicht dran, und dann finden Leute den Absprung nicht, und dann machen sie irgendwann nochmal weiter, und dann kommen sie irgendwann nochmal auf den Wettkampf und dann demontieren sie sich selber. Das allertraurigste Beispiel ist für mich der Auftritt von Sergio Oliva bei den beiden letzten Mr. Olympia-Wettbewerben, wo er beide mal Achter geworden ist und er ja nicht mal der Schatten seines Schattens war. Und Nass hat ja nur auch so zwei, drei solche Auftritte gemacht, wo dann wirklich auch nach unten durchgereicht wurde. Dann ist man über den Zenit hinweg als Sportler, und dann ist seine Zeit auch gekommen, an dem man einfach aufhören muss. Und dann muss man auch mal sehen, ich meine, der zweitbeste Athlet der Welt mal gewesen zu sein, hallo, ne? Ich glaube, da müssen andere erstmal auch nur ansatzweise rankratzen.
Das stimmt. Jetzt hat er so seinen Peak gehabt von 1995 bis 98 oder sagen wir mal 99, wo er auch die Arnold Classic gewonnen hat. Und danach ging es ja dann signifikant auch nach unten. So, er wurde durchgereicht, wie du gesagt hast. Wir haben jetzt aktuell eine ganz andere Generation von Athleten am Start. Wir haben Dexter Jackson, der ist schon weit über 40 und gewinnt noch die Arnold Classic. Wir haben Tony Freeman, auch schon geht schon Ende der 40 zu, ist auch noch fleißig mit dabei. Nimmt die Qualität des Feldes ab, dass sich so ältere Jungs einfach noch länger behaupten können? Oder werden die Jungs, ja, keine Ahnung, gibt es einen Grund, warum die halt trotz hohem Alter noch weiter competitive sind?
Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Da gibt es aber auch mannigfaltige Möglichkeiten. Zunächst mal ist natürlich irgendwo der eine oder andere genetisch belastbarer als der eine oder andere. Ich kenne Leute, die machen den Sport 2 Jahre, haben so irgendwie alles von den Gelenken angefangen bis sonst wo es eben nicht mehr so sein soll. Das sind die Leute, die einfach nicht für diesen Sport geboren wurden. Und gibt andere Leute, da meint der liebe Gott recht gut mit. Die halten Leistungssport lange durch. Gibt es einen anderen Sport, hatten ja auch. Wir haben ja teilweise Läuferinnen, Sprinterinnen, die 40 ankratzen, ne, Respekt, und dann auch teilweise mithalten können. Und so manch einer hat mit 25 seinen Zenit überschritten. Was so den Dexter und den Tony Freeman angeht und die generelle Bewertung aktuell vom Profi-Schälen, das ist so ein leidiges Thema. Also ich glaube nicht, dass Dexter die Form hat, die er auch schon mal hatte, muss man einfach mal so sagen. Und eine weitere Geschichte ist auch, dass da auch vielfach einfach reinspielt, wenn du einmal dir einen Namen in diesem Profi-Business gemacht hast, dann genügt es, wenn du die folgenden Male mit 95% Form auftrittst, und dann reicht das für einen guten Platz. Also ich denke mal, die Nummer, die hier bei der Arnold Classics mit dem Frederick McMillian abgegangen ist, die hat ja mit allem zu tun, aber garantiert nicht mit Bewertung.
Das stimmt.
Also da ist dann auch vielfach so der Nimbus, den einer mitnimmt, und den Tony Freeman habe ich ja nur jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen. Gut, die stehen aber auch ein Stück weit auch seit Jahren auf der Stelle. Ich muss auch sagen, ich bin auch kein Dexter Jackson-Fan, schöner Athlet irgendwo hier und da, aber ich habe bei ihm schon seit Jahren nicht mal ansatzweise ohne Veränderung gesehen, und er ist für mich so eine Art Kompromissathlet. Ne? Vielleicht tue ich ihm ja Unrecht, aber so dieser Turtle-Look, so eine Mittelbatte, diese hochansetzende Latz bei ihm. Ich glaube, wenn der Dexter Jackson nicht der Dexter Jackson wäre, der ja schon mal Mr. Olympia war, ich glaube, dann hätte man es schwer mit seiner Bewertung. Ich habe ihn zum Beispiel hier bei dem Profi-Grand Prix bei der FIBO deutlich hinter Ronny Rockel gesehen.
Ja, da hatte der Ronny leider Pech gehabt.
Ja, Ronny ist auch so einer. Ich denke mal, wie lange ist der schon dabei?
Seit 2002?
Gewonnen hat, so um die Jahrtausendwende herum. Da hat er in meinen Augen eine absolute Topform gehabt. Da war er für mich ein Athlet, der auch einen Sean Ray hätte gefährden können. Und dann sind nun mittlerweile 14 Jahre dazwischen. Und das ist natürlich, wenn ich 14 Jahre lang Sprinter bin, dann ist auch irgendwann Ende Gelände. Dann werden meine Leistungen nicht mehr weiter nach oben steigerungsfähig sein. Da kann ich von Glück sagen, wenn meine Leistung stagniert, aber nach oben geht dann einfach nichts mehr. Ich glaube nicht, dass so insgesamt im Profibusiness so der große Sprung passiert ist. Da sehe ich für die letzten 10, 15 Jahre keine nennenswerte Vorwärtsentwicklung mehr. Ich glaube nicht, dass ein amtierender Phil Heath in Bestform einen Ronny Coleman in Bestform gefährden könnte.
Das stimmt. Da sind wir bei dem ganz interessanten Thema, und zwar fehlt im Bodybuilding ein kontrollierter Weg wieder nach unten. Es gibt ja immer nur so den Weg nach oben. Ich bekomme meine Pro-Card, dann werde ich Profisieger, dann werde ich Mr. Olympia. Also es geht immer nach oben. Aber man kann sich ja nicht mehr vorstellen, dass einer, der bei den Profis erfolgreich ist, irgendwann nochmal bei den Amateuren startet.
Ja, das sind alles so mit dem Auf und nach oben. Warum nicht? Ich meine, Abdullah Al-Kutluk ist das beste Beispiel. Der hat sich ja reamateurisieren lassen in seiner Zeit. Der war ja bei seiner kurzen Profikarriere nicht allzu erfolgreich. Den konntest du auch schlecht einsortieren. Der stand mit seiner brutalen Härte und seiner tollen Linie immer da, hatte aber für den damaligen Trend einfach ein bisschen wenig Fleisch auf den Rippen. Ich weiß noch, wie er in Bielefeld bei dem Grand Prix stand und selbst ein Andreas Münzer gegen ihn glatt aussah. Das war schon spektakulär. Ja. Aber irgendwo konnte man den nicht so richtig einsortieren. Der hat sich reamateurisieren lassen seinerzeit und hat ja dadurch auch gut eingenommen. Ich habe mir damals mal erzählen lassen, dass in der Türkei Bodybuilding ein staatlich geförderter Sport wäre, wo es auch ganz gute Siegprämien für internationale Wettbewerbe gäbe. Der ist ja dann Richtung Schweiz, der Abdullah auch. Aber das ist ein klassisches Beispiel für einen Profisportler, der sich hat reamateurisieren lassen und da eine grandiose Wettkampfkarriere noch vollzogen hat. Wir haben ja noch so einen, von dem ich hoffe, dass er seine Worte mal warm macht und dann vielleicht doch noch mit einem deutschen Meistertitel seine Karriere abschließt. Der Markus Bech, der hat ja auch nochmal angedeutet, dass sein letzter Wettkampf kein Profi-Wettkampf sein wollte.
Okay, na, das ist doch schön, wenn es nochmal kontrolliert auf einer anderen Ebene weitergeht. Ein Trend, der jetzt vor kurzem erst so ausgelöst wurde, sind ja diese Masters-Wettkämpfe, Masters Olympia zum Beispiel. Ob der dieses Jahr stattfindet, steht zwar noch in den Sternen, aber war ja auch ein Erfolg, muss man sagen. Dann gibt es ja jetzt demnächst in Nürnberg auch einen eigenen Cup, nur für die älteren Hautdegen, nenne ich es jetzt mal. Das ist doch auch eine Entwicklung, die eigentlich genau das ist, was wir brauchen, um die Leute noch länger im Sport halten zu können und vielleicht auf einer gewissen anderen Ebene, wo der Druck vielleicht ein bisschen raus ist, nochmal sich gegeneinander antreten zu lassen. Der Ralf Hergert hat es so schön gesagt, letztes Jahr beim Mars Olympia, wo er teilgenommen hat, die alten Jungs, da ist halt schon, sind die meisten Schlachten schon geschlagen. Die machen sich da nicht mehr verrückt wegen einem Wettkampf.
da gibt es ja auch eine zweigeteilte Gesellschaft eigentlich, bei den mit Gänsefüßen alten Jungs, bei den Masters-Athleten. Da gibt es die einen, die sich einfach nochmal auf die Bühne begeben, weil sie einfach nochmal so in alten Zeiten schwelgen wollen, sich nochmal eine Form bringen, mehr oder minder, und so ein bisschen just for fun mitmachen. Da gibt es auch die, die eben über eine aktive Wettkampfkarriere hinweg das Alter erreicht haben. Allerbeste Beispiel sicherlich der Thomas Scheu, der mittlerweile 50 ist und der nie Pause gemacht hat. Mhm. Das heißt, da sind zweigeteilte Sachen und das ist natürlich dann auch ein komplettes zweigeteiltes Herangehen an den Wettkampf. Ganz schlimm sind die, die meinen, sie müssten durch so einen sportlichen Wettkampf ihre Jugend zurückzugewinnen und dann alles in die Waagschale werfen. Das geht auch meistens nicht gut aus, aber endet meistens mit einer üblen Verletzung. Aber generell ist es schon eine andere Art und Weise und man muss auch einfach dabei sagen, dass ja die komplette Gesellschaft ja eigentlich nicht mehr den 50-Jährigen so wahrnimmt, wie der 50-Jährige noch vor 30 Jahren aktiv war. Das ist schon Arbeits- und Berufsleben, die sich mittlerweile etwas anders abspielen. Ich weiß, mein Vater ist Anfang 60 nur geworden und da hat der Arzt so schön gesagt, der Mann war auf. Und das ist die Belastung drumherum. Ich denke, wenn man sich heute mal so allgemein umguckt, und da zähle ich mich selber eitlerweise auch ein wenig zu, dann sehen die heute 50-Jährigen nicht so aus wie die 50-Jährigen vor 30 Jahren. Und das gilt für den normalen Menschen im normalen Leben genauso wie für den Sportler und den Leistungssportler eben auch. Da ist sicherlich neben der Belastung des Sports und des Leistungssports das drumherum Umfeld sicherlich ganz, ganz wichtig. Wer da eine etwas ruhigere Kugel schieben konnte, wer da ein halbwegs normal gut aufgefangenes Sozial oder sonst wie, der hält es einfach länger durch und kann dann auch nochmal ganz tolle Leistungen im Alter bringen. Mhm. Gibt andere, man denkt so früher, der Ruhrgebietsbergarbeiter, der hat im Regelfall die 50 Jahre nie erlebt.
Ja, das stimmt. Ja, Nasser soll sich angeblich auch auf ein Comeback vorbereitet haben. Das werden wir leider auch nicht mehr erleben. Was denkst du, wie sollte man ihn in Erinnerung behalten als den Bodybuilder mit Hirn oder den eloquenten...
Einfach als einen erfolgreichen, grandiosen Sportler, der in vielerlei Hinsicht ja auch Maßstäbe gesetzt hat. Seine sportliche Leistung, er ist Vize-Mister Olympia geworden. Er war also zumindest einmal in seinem Leben der zweitbeste Athlet der Welt. Da ziehe ich meinen Hut, allergroßes Kompliment. Und dass er nun so unglaublich tragischerweise dann auch so furchtbar früh verstorben ist, das tut mir einfach nur unendlich leid.
In diesem Sinne, lieber Nasser, mach's gut. Lieber Jürgen, danke für deine Zeit für Hardbody Radio und an alle, die zugehört haben. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Hardbody Radio. Hardcore auf die Ohren.